Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
In eine Religion wurde man damals hineingeboren. Also wir dürfen nicht von der Vorstellung ausgehen, dass Religiosität so etwas war, was man verhandelte. Da wurde nicht groß drüber nachgedacht.
Man war das Landeskind des Fürsten XYZ und man war Lutheraner oder Calvinist oder Katholik. Und das war identitätsstiftend. Viel stärker, als wir uns heute ausmalen können. Was wir bei Schütz aber sehen, ist, dass er immer offen bleibt für andere Richtungen. Ne? Er ist ein Lutheraner, aber es ist für ihn gar kein Problem, wenn andere anderer Konfessionalität sind. Wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, dann ist Schütz ein ziemlich weltoffener Mensch.
Tönendes Evangelium. Heinrich Schütz. Reformation und Religion. Eine Sendung von Tobias Kühn.
Der Komponist Heinrich Schütz gilt als der protestantische Kirchenmusiker schlechthin. Er brachte das biblische Wort zum Klingen, ganz im Sinne der Losung Martin Luthers Sola Scriptura, allein die Schrift.
Oft wird Heinrich Schütz als Mensch gezeichnet, dem alles Weltliche lästig oder gar fremd gewesen sei. Und tatsächlich, unter seinen uns heute bekannten Kompositionen ragen die geistlichen Werke heraus.
Doch wie gläubig, ja wie evangelisch war Heinrich Schütz wirklich? In den prägenden Jahren seiner Jugend lernte er weit mehr als nur den lutherischen Protestantismus kennen. Bis heute, 350 Jahre nach seinem Tod, ist über seine intime, subjektive Frömmigkeit wenig bekannt.
Heinrich Schütz wurde im Oktober 1585 in dem Städtchen Köstritz, wenige Kilometer nördlich von Gera, geboren. Die Gegend liegt heute im Osten Thüringens, einem Kernland der Reformation. Damals herrschte dort die spätere Fürstenfamilie Reuß. Weil sie lutherisch war und dem ebenfalls lutherischen kursächsischen Lehnsherrn in Dresden unterstand, waren auch die Untertanen lutherisch. So wie die Eltern von Heinrich Schütz.
Kurz nach der Geburt ließen sie ihren Sohn lutherisch taufen. Da sie in Köstritz sehr angesehen waren, der Vater verwaltete ein Gut und betrieb eine Brauerei mit Gastwirtschaft, bemühten sie sich, ebenso angesehene Taufpaten zu finden. Doch wie sie selbst zu ihrem Glauben standen und ihrem Sohn später die Religion vermittelten, darüber ist nichts bekannt, sagt die Schütz-Forscherin Silke Leopold. Sie ist emeritierte Professorin für Musikwissenschaft an der Universität Heidelberg.
Also das ist das Problem, wenn wir über Religiosität im 16. und 17. Jahrhundert sprechen. Wir wissen eigentlich über die persönliche Religiosität der Menschen sehr, sehr wenig. Und Menschen, die sich nicht schriftlich geäußert haben, wie die Eltern von Heinrich Schütz, von denen wissen wir gar nichts. Wir müssen aber auch immer darüber nachdenken, dass Religiosität in dieser Zeit etwas völlig anderes war als heute. Die Frage, ob man glaubt und unter welchen konfessionellen Bedingungen man glaubt, das stand letztlich sehr wenig zur Debatte, wenn man denn einmal an einem bestimmten Ort lebte, wo diese Konfession selbstverständlich war.
Als Heinrich Schütz 5 Jahre alt war, verließ die Familie das Städtchen Köstritz und zog in die kleine Ackerbürgerstadt Weißenfels an der Saale. Der Vater übernahm dort den Gasthof des Großvaters. Auch in Weißenfels war man lutherisch, denn die Stadt gehörte zu Kursachsen. Hier verbrachte Schütz seine Kindheit und erhielt vermutlich seine erste musikalische Ausbildung an der lutherischen St. Marienkirche.
Der Dresdner Musikwissenschaftler und Schütz-Forscher Wolfram Steude schreibt, Schütz habe in Weißenfels gewiss Eindrücke von der dortigen Kirchenmusik bekommen.
Eindrücke, die ihm die reiche sächsische Kantorentradition als das Feld zeigten, auf dem er später selbst weiterbauen sollte.
In jener Zeit schufen protestantische Kirchenmusiker im sächsisch-thüringischen Raum und in Anhalt die ersten Motetten, also anspruchsvolle, mehrstimmige Vokalmusik. Sie griffen zwar auf den alten Stil zurück, aber sie waren oft nicht mehr in lateinischer, sondern in deutscher Sprache komponiert. Man spielte jedoch weiterhin auch Werke aus der Zeit vor der Reformation sowie die neuesten Kompositionen aus katholischen Gegenden Europas.
Diese Musik wurde aber nicht als konfessionell gebunden aufgefasst und war im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet, obwohl sie eigentlich für katholische Herrscher komponiert worden war.
Möglicherweise war dies Heinrich Schütz' erste Begegnung mit dem Katholizismus, ohne dass er sich dessen bewusst war. Und es sollten weitere prägende Begegnungen folgen.
Weißenfels lag an der Via Regia, einer wichtigen, westöstlich verlaufenden Handelsstraße. Daher ergab es sich, dass im Mai 1599 Landgraf Moritz von Hessen-Kassel auf der Durchreise im Gasthof des Vaters von Heinrich Schütz übernachtete. Er soll vom hellen Sopran des damals 13-jährigen Heinrich derart begeistert gewesen sein, dass er den Eltern vorschlug, den Jungen sofort mit nach Kassel zu nehmen. Er wollte ihn an seiner neu gegründeten Hofschule, dem Collegium Mauritianum, ausbilden lassen.
Doch die Eltern zögerten, schreibt der Dresdner Oberhofprediger Martin Geier 1672 in seiner Schütz-Biografie.
Als aber seine Eltern ihn in seiner schwachen Kindheit von sich wegziehen zu lassen Bedenken getragen, ihre hochfürstlichen Gnaden aber anderweit Schriften um seine Person angehalten und seine Eltern vermerket, dass er Lust und Beliebung trüge, in die Welt zu ziehen, haben sie darin endlich konsentiert. Und so ist er anno 1599 am 20. Augusti von seinem lieben Herrn Vater ausgeführet und dem Herrn Landgrafen übergeben worden.
In Kassel wird Schütz Kapellknabe bei Landgraf Moritz und muss daher kein Schulgeld zahlen. Er erhält eine musikalische Ausbildung sowie Unterricht in Latein, Griechisch, Dialektik, Rhetorik, Mathematik, Naturwissenschaften, Jura, Französisch und Italienisch.
Auch in Kassel ist man zu dieser Zeit lutherisch. Wie in Weißenfels verläuft der Gottesdienst nach der gleichen Liturgie, die Schütz aus seiner Heimat kennt. Doch scheint sich bereits in den Jahren, in denen er in Kassel zur Schule geht, abzuzeichnen, dass sich das religionspolitische Klima ändert. Denn wenige Jahre später, 1605, Schütz hält sich zu dieser Zeit bereits zum Studium in Marburg auf, tritt Landgraf Moritz zum Calvinismus über und vollzieht das, was als zweite Reformation in die Geschichte einging.
Welche genauen Auswirkungen dies auf Schütz hatte, wissen wir nicht. Doch es wird ihn berührt haben, sagt Mike Richter. Er ist Musikwissenschaftler und leitet das Heinrich-Schütz-Haus Weißenfels.
Äußerungen aus der Zeit, als Schütz dort selber war, sind nicht bekannt. Aber wir können uns tatsächlich etwas ausmalen. Wenn der Landesherr das Bekenntnis wechselte, dann sind damit für die Landeskinder Unsicherheiten verbunden. Nun ist es aber so, Schütz ist kein hessisches Landeskind. Insofern zunächst erstmal von der Konversion des Landgrafen Moritz nicht direkt betroffen.
Dennoch hat sich Schütz ganz gewiss zwangsläufig mit der Frage beschäftigt, worin die konfessionellen Unterschiede zwischen Luthertum und Calvinismus bestehen.
Ob er selbst mit dem Gedanken gespielt hat, seinem Landesherrn zu folgen und calvinistisch zu werden, ist nicht bekannt. Und wohl eher unwahrscheinlich, denn damit hätte er sich deutlich von seiner Familie distanziert.
Hinzu kommt, dass man den konfessionellen Übertritt des Landgrafen theologisch nicht überbewerten sollte. Denn im sogenannten Zeitalter der Glaubenskriege ging es bei derartigen Konversionen häufig auch um Machtpolitik und weniger um das persönliche, religiöse Bekenntnis.
Wir kennen natürlich verschiedene Beweggründe Moritzens nicht, warum er jetzt konvertierte. Was aber klar ist, Moritz blieb, und das ist für jemanden, der zum Calvinismus übertritt, nicht selbstverständlich, jemand, der Theater gestiftet hat, jemand, der Musik weiter massiv unterstützt hat und auch im Lehrplan weiter verankert gehabt hat. Wir haben aus der Zeit, in der Schütz schon nicht mehr am Collegium Mauritianum ist, um 1667 rum einen Stundenplan. So, und in dem Stundenplan ist im Prinzip alles noch so, wie man es auch beim Lutheraner erwarten würde.
Im Gottesdienst jedoch wird nach dem Übertritt von Landgraf Moritz kaum mehr Musik zu hören gewesen sein. Denn sie spielt im Calvinismus eine deutlich geringere Rolle als in der lutherischen Kirche.
Schütz, der eine Ausbildung im Orgelspielen erhalten hatte, hätte dies in einer calvinistischen Kirche kaum mehr tun können. Zumindest nicht im Gottesdienst, denn Orgelspiel oder Instrumentalspiel war im calvinistischen Ritus nicht vorgesehen.
Nach dem Schulabschluss in Kassel stellt sich für Heinrich Schütz die Frage der Berufswahl. Musiker zu werden steht zu diesem Zeitpunkt nicht zur Disposition. Er geht nach Marburg und studiert Jura.
Und weil meiner seligen Eltern Wille niemals war, dass heute oder morgen ich gar Profession von der Musik machen sollte, habe auf dero Gutachten ich mich auf die Universität Marburg begeben, in Willens meine außer der Musik anderweitig ziemlichermaßen angefangene Studia daselbst fortzustellen, eine gewisse Profession mir zu erwählen und dermaleins einen ehrlichen Gradum darin zu erlangen.
Doch Landgraf Moritz, der musikalisch ambitioniert war, selbst komponierte, Künstler förderte und im Austausch mit bekannten Musikern im Ausland stand, sah die Begabung des jungen Schütz und bot ihm ein Stipendium an. Schütz sollte für einige Jahre nach Venedig gehen und bei dem bekannten Komponisten Giovanni Gabrieli, dem Organisten von San Marco, die neue Musik studieren.
In Venedig kommt Heinrich Schütz 1609 vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben bewusst mit dem Katholizismus in Berührung.
Nicht nur für ihn als Lutheraner, sondern auch für die Venezianer liegt damals die konfessionelle Frage geradezu in der Luft.
Denn die Reformation ist in Italien angekommen, vor allem in Venedig. In der Lagunenstadt gibt es Zirkel, die sich mit der Frage beschäftigen, ob man nicht vielleicht doch das Luthertum einführen könnte.
Dies führte zu kriegerischen Kämpfen und Auseinandersetzungen mit dem Papst darüber, wie gehorsam sich Venedig gegenüber Rom verhalten hat.
Schließlich verhängt Papst Paul V. im Jahr 1607 den Kirchenbann über den Senat und das Interdikt über die gesamte Republik Venedig.
Als Schütz 2 Jahre später in der Stadt eintrifft, ist der Konflikt zwar beigelegt, aber es brodelt noch.
Angesichts dessen, dass die konfessionelle Spannung in Venedig geradezu greifbar gewesen sein muss, mag es Schütz als wohltuend empfunden haben, sagt die Heidelberger Musikwissenschaftlerin Silke Leopold, dass diese Frage bei Giovanni Gabrieli im Kompositionsunterricht keine Rolle spielte.
Der war überhaupt nicht religiös ausgerichtet. Gabrieli hat es wirklich vermieden, seinen protestantischen Schülern aus dem Norden irgendwelche liturgischen Texte zur Vertonung aufzugeben. Er hat seine Schüler weltliche Texte vertonen lassen und hat diese konfessionelle Frage vermieden.
Gabrieli ließ seine Schüler Madrigale komponieren, mehrstimmige Vokalstücke, vor allem weltlichen Inhalts, über die Natur und über die Liebe. Ein politisches Statement gegen die katholische Kirche mag in dieser Auswahl jedoch nicht liegen. Vielmehr erschien die Gattung des Madrigals als ideal für den Unterricht.
Wie es mit der persönlichen Religiosität der Komponisten aussieht in dieser Zeit, das wissen wir nicht. Auch bei Gabrieli wissen wir das nicht, aber da er eine Position hatte in der Staatskirche von Venedig, also in San Marco, kann es nicht sein, dass er ein lauer Katholik gewesen ist, also zumindest nach außen nicht. Wenn wir Quellen hätten, wo er in einem Brief schreibt, also ich muss jetzt wieder Orgel spielen in einem Gottesdienst, an den ich nicht glaube, dann wären wir fein raus, aber so etwas gibt es nicht.
Doch selbst Briefe scheinen nur ein unzureichendes Bild der individuellen Frömmigkeit von Menschen zu vermitteln.
Wenn wir Briefe haben von Komponisten, also persönliche Briefe, dann meinen wir wüssten es genauer. Aber auch das stimmt natürlich nicht. Also wenn wir etwa an Mozart denken, von dem wir ja sehr, sehr viele Briefe haben, die sehr, sehr persönlich sind, wenn es zur Religion kommt, dann werden die dann auch eher so ein bisschen offizieller. Der Glaube an Gott, vor allen Dingen der Glaube an die Kirche oder die Verbundenheit mit der jeweiligen Kirche, die waren in diesen Zeiten einfach selbstverständlich. Und dass also Religiosität etwas Individuelles, Persönliches geworden ist, was nicht sozusagen von der Gesellschaft mitbestimmt wurde, das ist, glaube ich, erst im 20. Jahrhundert passiert.
Weil Giovanni Gabrieli in 12 Kirchen der Lagunenstadt im Gottesdienst die Orgel spielen muss, ist er auf die Unterstützung seiner Schüler angewiesen.
So wird ihm gewiss auch Heinrich Schütz geholfen haben. Der Lutheraner aus dem Norden saugt auf, was er hört. Er wird es später musikalisch umformen und aus all diesen Inspirationen Neues schaffen.
Ganz beiläufig lernt Heinrich Schütz in diesen Gottesdiensten auch das katholische Verständnis der Sakramente sowie die andere Abendmahlslehre kennen. Vor allem aber die ihm fremde Liturgie und die italienische Kirchenmusik. Venedig war dafür hervorragend geeignet.
Alle protestantischen Komponisten, die nach Italien fuhren, waren damit beschäftigt, Orte zu finden, an denen sie etwas über Musik lernen konnten, ohne konfessionell irgendwie belästigt zu werden. Deswegen sind sehr, sehr viele Musiker aus dem Norden, sehr, sehr viele protestantische Musiker nicht nach Rom zum Studieren gegangen, sondern nach Venedig, weil sie wussten, dass Venedig religiös viel liberaler war als Rom und dass Venedig sich ja auch seit Jahrhunderten bereits als so eine Art liberalen Gegenentwurf zu Rom inszeniert hatte. Das heißt, in Venedig konnte man auch als Protestant gut leben. Ob das in Rom der Fall war, zumal wenn man in Rom studieren wollte, da waren sich die Musiker aus dem Norden nicht so sicher.
»1611« erscheint Heinrich Schütz' Gesellenstück. Eine Sammlung von 19 mehrstimmigen Madrigalen.
Ein Jahr später stirbt Giovanni Gabrieli. Schütz berichtet später, der Lehrer habe ihm auf dem Totenbett einen Ring vermacht. Ein sehr seltener symbolischer Akt in jener Zeit konfessioneller Spannungen. Der Musikwissenschaftler Mike Richter.
Ein katholischer, wichtiger Musiker mit einem ganz hochstehenden musikalischen Amt in Italien wünscht sich, wie das manche Zeitgenossen gedacht haben, einen Heinrich Schütz als Nachfolger, der aber nicht wird, weil er ja Lutheraner ist und nicht katholisch werden möchte, auch offenkundig, und gibt ihm sozusagen als Sterbender diesen wertvollen Ring. Vielleicht war es ein persönlicher Siegelring, wir wissen ja nicht, was es für ein Ring war. Aber ein Katholik schenkt einem Lutheraner am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges ein so kostbares Geschenk.
Nach Gabrielis Tod kehrt Heinrich Schütz nach Kassel zurück. Der zum Calvinismus übergetretene Landgraf Moritz richtet für den Lutheraner die Stelle eines zweiten Hoforganisten ein. Dies lässt Schütz Raum, Verpflichtungen an anderen Höfen anzunehmen. Er organisiert Chöre und Kapellen neu und führt bei verschiedenen Herrschern festliche Musiken zu Familienfeiern auf.
1614 bittet ihn der sächsische Kurfürst Johann Georg I. nach Dresden. Schütz soll die Tauffeierlichkeiten für einen neugeborenen Prinzen musikalisch ausgestalten.
Der Kurfürst scheint von dem jungen Musiker angetan zu sein und bittet Landgraf Moritz darum, ihm Schütz für 2 Jahre auszuleihen. Moritz tut sich schwer, doch er ist der Rangniedere und unterliegt. Heinrich Schütz muss nach Dresden gehen, obgleich er lieber in Kassel geblieben wäre. Bei dem weitaus kunstsinnigeren und schöngeistigen Moritz.
Doch Schütz ist sächsischer Untertan. Seine Meinung ist in dieser Angelegenheit nicht gefragt.
Der Wechsel nach Dresden ist mit einem Karrieresprung für Heinrich Schütz verbunden. Er wird Hofkapellmeister des Kurfürsten von Sachsen.
Heinrich Schütz hat in dem Moment das höchste musikalische Amt inne, das ein Lutheraner zu dieser Zeit im deutschsprachigen Raum innehaben konnte. Die Kurfürsten von Sachsen waren nicht irgendwelche Kurfürsten, sie waren Garanten des Luthertums im gesamten Deutschen Reichsverband. Und damit ist der Musiker, der dort das höchste musikalische Amt innehat, auch gleichzeitig der ranghöchste Musiker im Ansehen seiner Zeitgenossen gewesen.
In Dresden wird Heinrich Schütz zu dem, als der er in die Musikgeschichte eingegangen ist. Der größte protestantische Musiker seiner Zeit. Gewiss lag dies auch an seinen musikalischen Qualitäten und an seinem kompositorischen Können, aber eben auch an dem Amt, das er nun bekleidete.
Denn die Hofkapelle spielte auch im Gottesdienst. Dafür Musik zu komponieren gehörte zu den Aufgaben von Heinrich Schütz. Doch als Hofkapellmeister komponierte er auch viel weltliche Musik. Hofmusik, Fest- und Theatermusik. Fast nichts davon ist erhalten. Dies scheint kein Zufall zu sein. Das war Tönendes Evangelium, Heinrich Schütz, Reformation und Religion. Eine Sendung von Tobias Kühn. Es sprachen Lisa Biel, Andreas Potulski und Rainer Delventhal. Ton und Technik Marion Leubner. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2022.